Bücher zum Podcast, zur Anwaltstätigkeit, zur Strafverteidigung oder Anwaltsprüfung findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin-zusammengeschrieben.ch. Zum Stöbern, Nachlesen und Weiterdenken. Jetzt zur Folge.
Gregor, in der letzten Folge haben wir angeschaut, wie eine Berufungsverhandlung abläuft. Jetzt müssen wir uns doch mal in die Verteidigung und in die Staatsanwaltschaft hineinversetzen. Wie gehst du einmal an so eine Sache an?
Ich finde es jedes Mal wieder schwierig. Gerade wenn man Berufungskläger ist, also eigentlich beide Seiten, Berufungsbeklagte, Berufungskläger ist, auf Seite Berufungskläger, man hat ja sich schon mal wirklich schon mal den Arm ausgerissen und alles erklärt. Man bildet sich ein, man hat ein gutes Plädoyer gemacht, man hat die Punkte, man hat die Sachen auf den Punkt gebracht. Dann sollen wir einfach mal das Plädoyer verlesen. Sollen wir das Plädoyer kürzen? Sollen wir auf die wichtigsten Punkte? Sollen wir darauf verweisen? Ich finde es jedes Mal wieder schwierig. Schlussendlich kommt es fast immer so raus, dass ich versuche, Geschichten nochmal anders zu erzählen, gewisse Sachen vielleicht noch mehr auszuleuchten, bei gewissen verweisen und immer ein bisschen Bezugnahme, rein, dass es auch lebhafter ist, Bezugnahme auf das angefochtene Urteil und von dort ausgehen und gewisse Sachen zu diskutieren. Das ist einfach eine Seite Berufungskläger. Wie ist es bei dir?
Ja, es ist sehr einzelfallabhängig. Oder man muss es ja so sehen, man erlebt zusammen mit der Staatsanwaltschaft zusammen eine Strafuntersuchung und natürlich dem Klienten, der beschuldigten Person. Und dann macht der Staatsanwalt eine Nachlage und erstinstanzlich plädierst du eigentlich vom Hintergrund der Akten, die da der Staatsanwalt kuratiert hat, gibst du allenfalls eine andere Lesart im Gericht mit. Und dann kommt es ja nicht zu einem Dialog zwischen Gericht und Verteidigung oder Staatsanwaltschaft, sondern das Gericht fällt dann das Urteil. Und erst mit dem Urteil siehst du dann, wie Gerichte gewisse Sachen gewichtet haben, wie sie allenfalls Sachen für wichtig erachtet hast, wo du gar nichts dazu gesagt hast, weil sie in deinen Augen nicht wichtig sind, etc. etc. Und vom Obergericht ist dann eben wie nochmal ein grösseres bestellter Tisch, weil du eben ein Urteil hast, wo eine Meinung ist oder ein Urteil eben von drei Richtern. Und vor diesem Hintergrund entwickelst du dann quasi nochmal eine Erklärung als Gericht, die muss beinhalten, warum das Gericht das richtig oder falsch gesehen hat und warum die Sichtweise aus den und den Gründen eben falsch ist. Und die Frage ist, dann machst du das quasi ganz systematisch, beziehst dich Zeit A, die Staatsanwaltschaft sagt B, richtig wäre aber C. Oder erzählst du quasi, wie du vorher geschildert hast, packst du die Argumente nochmal in ein Narrativ, wo du zusammenhängend deine Version, die Version von deinem Klienten erzählst, Klientin erzählst und quasi nicht so technisch einfach sagst, das ist falsch, weißt du, so zivilprozessmäßig. Also ich finde, weißt du, es gibt doch kein Rezept, sondern jeder Fall ist alles in eigenem Maß dazu.
Ich mache es noch bei dir so, dass ich Vorbemerkungen mache, wenn ich vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfasse, sozusagen das Substrat von meinen Argumenten und nachher oder die einzelnen Argumente nochmal kurz sagen, aus dem und dem Grund sieht man so und so und was die Vorinstanz dazu sagt, nämlich das und das, verfängt aus den und den Gründen nicht. Also ich finde wichtig, dass man das angefochtene Urteil mit einbezieht, aber das nicht sozusagen zum Hauptprotagonisten macht. Immer sagt, das hat es gesagt und darum ist es falsch. Oder dass man es versucht einzuweben. Aber einzuweben ist sicher wichtig. Man sollte nicht völlig losgelöst von der Arbeit von der ersten Instanz argumentieren.
Ja, aber man hat ja auch noch Berufungsanmeldung und Berufungserklärung. Und in den Idealfällen habe ich schon in dieser Erklärung am Gericht unglaublich viel mitgegeben. Das ist wie für mich, ich tue einfach nicht sagen, ich erkläre Berufung umfassend, sondern meistens ist das relativ tief begründet. Weil ich möchte in dem Moment, wo sich der Referent in den Fall einliest, schon mitgeben meine Sichtweise und warum das Urteil in meinen Augen eben richtig oder falsch ist.
Ich weiss, dass du das machst und ich beneide dich immer noch dafür und mir gelingt das leider in den wenigsten Fällen. Und das ist sicher die richtige Vorgehensweise, dass man dort schon eine gewisse Darstellung mitgeben kann. Wobei die Referentin oder der Referent liest natürlich unsere Plädoyers mit einem gewissen Interesse. Aber man kann dort vielleicht nochmal zugespitzt oder nicht zugespitzt oder zusammengefasst auf den Punkt gebracht sagen, was einen konkret stört, mit Bezugnahme auf das erstinstanzliche Urteil.
Ja, das tut mich vor allem auch vor dem Hintergrund wichtig. Das Gericht macht sich ja ein eigenständiges Bild. Und das kommt dann nicht zu Nachfragen oder das Gericht lässt mal durchblicken, wie es sieht. Also nur in den seltensten Fällen, wo du dann am Gericht kannst quasi erklären, hey, aber das sehen wir falsch aus den und den Gründen. Und dann hast du das Urteil und zum Teil staunst du ja auch, was für Sachen aus den Akten sie aufnehmen. Und du bist ja dann vielleicht der Meinung, die Sichtweise lassen die Akten gar nicht zu. Und dann tut es mir eben schon noch wichtig, dass man so wie den Dialog dann immerhin von zweiter Instanz anfängt anziehen, indem man erklärt, warum man jetzt eben das Urteil von der ersten Instanz so nicht verhebt und was eben das Urteil verkennt.
Ich denke, zweitinstanzliche Plädoyer tendenziell eher ein bisschen kürzer als erstinstanzliche, mehr auf den Punkt gebracht, anerkennen, dass das Obergericht schon umfassende Kenntnis von deinen Argumenten hat und da bist anderen Argumenten und Erwägungen, die im Raum stehen. Eben, jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, wie wir uns vorbereiten. Wie bereitest du die Klientin oder den Klienten für eine Berufungsverhandlung vor?
Das ist auch sehr klientenabhängig. Ich denke, man muss einem zuerst einmal ein Gefühl von Sicherheit geben. Ich schaue einmal die Leute möglichst früh einzubinden, also genau erklären, wie was, wenn, wo gemacht wird. Und dann sind wir zeitig zu einer Besprechung treffen im Hinblick auf die Berufungsverhandlung. Auch da vor dem Hintergrund, dass sie vielleicht auch mal Druck loslassen können, einmal ihre Sichtweise sagen. Das ist dann mehr so ein therapeutisches Gespräch. Und dann unmittelbar vor der Berufungsverhandlung wird sich dann der Kontakt intensivieren und die Vorbereitung auf die Berufungsverhandlung. Also da muss man dann ganz viele taktische Fragen beantworten, wie macht man Aussagen, hat man Vorfragen, wie ist Schlusswort und. Was leitet man an? All die Sachen, die man da mitgeben muss. Und das passiert aber sinnigerweise erst unmittelbar vor der Berufungsverhandlung, weil das ist eine Sache, die sonst immer wieder kommt.
Genau, ich denke, es ist sehr vergleichbar mit der Vorbereitung auf eine Hauptverhandlung. Gewisse Aspekte sind ein bisschen anders sicher. Nur schon die anderen Räumlichkeiten, die andere Wirkung, die jetzt gerade der Hirschengraben hat, das kann beeindrucken. Es ist alles sehr, sehr schön, sehr premium, alles sehr hochwertig. Und die Richter sind relativ weit entfernt, höher oben. Schon etwas Andächtiges, dass man sich auf diese Stimmung vorbereitet. Das ist, finde ich, schon noch etwas anderes als vor einem Beziehungsgericht. Dass man das auch ein bisschen, dass es auch ein bisschen mitschwingt, dass das wissen.
Ja, man muss halt man muss der Küche reden. Also ich meine, das ist für die Leute eine brutale Belastung. Das ist auch wenn jemand gut auftreten kann, Auftrittskompetenz hat, wenn du nur dort führen musst, Fragen beantworten, allenfalls noch Publikum im Rücken hast, das ist nicht eine alltägliche Situation und es ist mehr als normal, dass du dann in dem Moment einen leeren Kopf hast und halt wirklich einfach unglaublich nervös bist.
Eben darum, wenn man Aussagen macht, muss man die Aussagen auch trainieren, damit man ein Gefühl bekommt, damit man gewisse Abläufe auch abrufen kann, gewisse Antworten. Du hast es gesagt, vorstehen. Also im Hirschengraben kann man hocken bleiben als beschuldigte Person. Es gibt bestimmte Abteilungen in Zürich und bei den Landgerichten, wo man muss anstehen für die Befragung. Also hast du schon erlebt im Hirschengraben, was man müssen stehen?
Nein, da ist recht. Aber ich stehe für das Plädoyer immer auf.
Genau, das habe ich gemeint
bei der Beschuldigten. Nein, ich habe schon von der beschuldigten Person geredet.
Und du stehst beim Plädoyer?
Immer, ja.
Ich auch, ja. Das hat sich sehr bewährt. Also das ist ja teilweise optional. Vielleicht überlegt das auch in der Regel. Das liest sich eindeutig besser vor.
Ja.
Ich finde auch wichtig, dass man die beschuldigte Person schon darauf vorbereitet, dass es halt faktisch so ist, dass das Obergericht schon sehr gut vorbereitet und mit einer einstweiligen Meinung und Einschätzung in das Gericht kommt. Das muss man ihnen auch vermitteln und sagen, es kann auch nur 1 bis 2 Stunden gehen, bis man wieder reingerufen wird. Und das sei eben oft so, und ist ja wirklich oft so, bis sich natürlich die Oberrichter und Oberrichter ähnliche Gedanken gemacht haben wie wir. Und die meisten Argumente haben sie ja schon antizipiert und haben die schon diskutiert. Das ist nicht so, dass wenn es eine schnelle Urteilsberatung gibt, dass sie unsere Argumente nicht hören. Die meisten Argumente sind ja offensichtlich beziehungsweise bereits vorgetragen vor erster Instanz. Das muss man dort schon auch so sehen und dort ein gewisses Verständnis oder Erklärungshalber gegenüber der beschuldigten Person, dass man es im Vorfeld schon besprochen hat, dass es nur ein, zwei Stunden gehen könnte, bis
das eröffnet. Das finde ich ganz wichtig, dass man denen den Ablauf erklärt, auch eben ein realistisches Bild davon vermittelt, was jetzt das Gericht genau macht und was es eben nicht macht. Und du hast vorher auch mal noch gesagt, dass man die Befragung übt. Aber üben darf man nicht verwechseln. Das heisst nicht, dass man Antworten auswendig lernt. Weil ich glaube, das wäre ein Fehler und führt dann in die komplette Irre unter Umständen.
Das war der Fußballer Moldewan, sicher passieren, genau.
Also so eine gute Vorbereitung heisst, den Klienten vor zu schützen, dass er eben dann zu sehr im Stress komplett ab der Rolle fällt.
Genau, einmal provozieren, Rückfragen, mal aufgeregt oder unzufrieden tun als Befrager, einfach damit man so gewisse Situationen kann trainieren kann. Aber das kann man, macht man schon im Vorverfahren und im Hauptverfahren, da unterscheidet sich die Vorbereitung nicht gross. Ich meine, es wird jetzt am 10. August noch mal ein bisschen anders sein, jetzt nicht unbedingt die Vorbereitung selber, aber bis dann, was das für ein Bienenhaus wird sein, mit dem Haupteingang der Einzelschliessen, drei verschiedene Gerichtssäle von Bar 2 aus übertreibt wird. Da bin ich dann sehr gespannt, wie das wird aussehen. Aber ich denke, da können wir wirklich unmittelbar vor dem 10. August nochmal, haben wir vielleicht auch mehr Informationen darüber berichten, wie das dort räumlich aussieht und was das für einen organisatorischen Aufwand ist in diesem konkreten Fall.
Ja, und vielleicht sind ja auch Protagonisten von dem Tag bereit, vor einem Mikrofon Auskunft zu geben, wie es ihnen im Moment gerade geht, wie bei ihnen konkret die Vorbereitung ausgesehen hat, wie nervös das sind. Ich bin gespannt, ob wir da irgendwie Live-Stimmen vor das Mikrofon bekommen.
Das war es auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, die Folge hat dich zum Weiterdenken angeregt. Verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns, gemeinsam besser zu werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Weitere Episoden und meine Bücher findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald.